Zur zweiten Exklusivausgabe des Podcasts Steintofu. Ich bin Piet.
Und ich bin Mara.
Und heute wollen wir nicht zum Thema Star Trek, sondern zum Thema Depression und unterhalten.
Aber zu Star Trek werden wir vielleicht auch kurz in einer Exkursion kommen, aber hauptsächlich nicht mehr. Ja.
Wir bemühen uns.
Zu Star Trek zu kommen?
Ja, weiß ich nicht.
Oder wir bemühen uns nicht, zu Star Trek zu kommen.
Vielleicht reden wir auch einfach irgendwann klingonisch, wenn wir nicht wissen, was wir sonst sagen sollen.
Ja, da fehlt uns gleich die Wörter, das Vokabular zu.
Ich weiß nicht, wie viele das wirklich verstehen.
Ja. Vielleicht sollten wir es rausschneiden. Ja.
Gut.
Okay.
Ja, wir dachten, fangen uns einfach mal so ein bisschen damit an, was wir unter dem Begriff Depression überhaupt verstehen. Willst du anfangen?
Kann ich machen. Also meine persönliche Definition ist ein ständiges Gefühl der Niedergeschlagenheit in Verbindung mit die Möglichkeit, Freude nicht für sich selbst ausreichend erleben zu können. Und nicht genießen zu können. Das ist meine persönliche Definition von Depression.
Mhm.
Und deine?
Ja, mit der Definition kann ich sogar was anfangen, ein bisschen. Ich bin immer so schwierig bei diesen Definitionen in dem Bereich, weil ich immer Angst habe, dass das dann ganz schnell so eine psychiatrische Diagnose ist, die dann unterscheidet zwischen einer leichten Depression, einer schweren Depression oder einer mittelgradigen oder einer rezidividenten depressiven Episode, wie das dann so schön heißt. Die Definition mag ich nicht, weil es halt so ein Konzept von Krankheit aufmachen und finde halt einfach so diese Zustandsbeschreibung von irgendwie das Gefühl zu haben, nichts auf die Kette zu kriegen und so, mit dem keine Freude empfinden zu können, finde ich auch ganz gut. Und ist mehr, glaube ich, wichtig, das halt nicht so als pathologisch zu sehen. Als krank. Sondern einfach als nicht so schöner Teil unbedingt des Lebens.
Mhm. Diese Einordnung in schwere, leichte und dieses andere Konstrukt, was ich jetzt nicht wieder mir einfällt, erinnert mich so auch so ein bisschen an dieses so, auf einer Skala von 1 bis 10, wie geht es Ihnen? Und das ist eine Einordnung nach einer Zahlenskala oder irgendwie sowas. Ist auch schwierig.
Ja. Ich weiß nicht, ich hatte auch schon mal das Vergnügen, so mehrfach in meinem Leben den sogenannten BDI auszufüllen. Das ist ein Depressionsfragebogen. Mhm. Und ich saß da immer vor und wollte immer alles durchstreichen. Mhm. Also die Fragen durchstreichen. Fragen bescheuert fand. Und dann wird immer ganz viel gefragt, geht es dir jetzt schlechter als vor 2 Wochen oder schlechter als früher? Und dann irgendwie konnte ich immer mit diesem Früher-Konstrukt nichts anfangen, weil ich dachte, ja, mir geht's schon besser als vorher, aber vorher war halt auch scheiße. So, und irgendwie fand ich das, also da werden dann halt so Aspekte abgesehen, dann ist das wirklich so wie Brigitte-Test. Du rechnest aus, wie viele Punkte du hast.
Ja.
Und dann kriegst du am Ende eine leichte, mittelgradige oder schwere depressive Episode raus.
Das habe ich bestimmt auch schon mal ausgefüllt, ohne das zu wissen, dass es ein BDI-Test ist.
Steht so drüber, das ist so ein zweiseitiger.
Ach, ich habe schon mehr ausgefüllt als 2 Seiten, das ist okay. Ja, willst du generell noch ein bisschen was zu deinem Bezug zur Depression oder wie du zu dem Thema persönlich stehst, erläutern?
Ich finde es so ein bisschen schwierig, weil ich auf der einen Seite halt so wichtig finde, irgendwie einen Begriff zu haben, um diese Zustände fassen zu können. Und auf der anderen Seite manchmal das Gefühl habe, dass mit diesen Begriffen, die halt so nah an so psychiatrischen Diagnosen sind, ganz oft sowas mit einhergeht, so eine Hierarchisierung von Leid und Schmerz. Also so, dass halt irgendwie nur was unter einem bestimmten Begriff läuft, anerkannt wird. Also nur, was jetzt unter dem Begriff Depression läuft, wird auch anerkannt als irgendwie, ich kriege halt nichts hin. Und wenn ich einfach sage, ich kriege gerade nichts auf die Kette, weil es mir nicht so gut geht, erfährt das nicht dieselbe Anerkennung, wie das Wort Depression, obwohl es mir vielleicht in dem Zustand ähnlich geht und ich es aber nicht so benennen mag, weil ich also einfach Angst habe, dadurch in so ein Psychiatrisierungssystem wieder reinzufallen. Mhm. Das klingt jetzt so voll kompliziert, aber ich weiß nicht.
Ja, ich glaube, du hast klar gemacht, dass du den Begriff und die Definition durch die Verbindung mit dem Psychiatrisierungssystem eben nicht so cool findest und dem für dich wahrscheinlich dann nicht so ganz toll annehmen möchtest.
Und trotzdem würde ich ihn als Arbeitshypothese verwenden.
Arbeitshypothese, ja. Okay. Das ist gut. Dann können wir damit arbeiten.
Ja. Wollen wir was zu unseren eigenen Zugängen dazu erzählen nochmal? Außerhalb?
Ja, genau das wollte ich eigentlich gerade auch.
Das wolltest du mich gerade fragen.
Ja. Also ich hatte es versucht.
Etwas chaotisch heute bei uns hier. Ja, mein eigener Zugang dazu ist so ein bisschen verquer. Einmal sicherlich, dass ich selber diese Zustände von niedergeschlagen, es macht nichts Spaß, es ist alles scheiße, ich komme nicht aus dem Bett, ich weiß nicht, was ich machen soll, ich kriege definitiv nichts auf die Kette und finde das Leben generell auch ziemlich doof. Das kenne ich schon ganz gut. Also, und ich weiß nicht, wann ich das das erste Mal hatte, auf jeden Fall war ich da noch jünger. So, und also für mich war es immer auch verbunden mit tatsächlich bei mir mit irgendwie Lebensereignissen oder Erfahrungen, die ich gemacht habe. Aber irgendwann dann auch später auch oft mal nicht mehr, dass ich dann gar nicht verstanden habe, woher das jetzt eigentlich kommt. Mhm. Weil es dann einfach so, oh, nicht jetzt schon wieder.
Du hast nicht schon wieder das Gefühl?
Ja, ja. Nicht schon wieder so fühlen, nicht schon wieder nichts auf die Kette kriegen. Genau. Und ja, und andererseits habe ich auch einfach Erfahrungen in meinem Umfeld damit gemacht, dass irgendwie Personen, die mir nahestehen, ja, depressive Zustände hatten, Depressionen haben, hatten, auch nichts hinkriegen und sie damit scheiße.
Mhm. Ja, das ist bei mir ähnlich. Also ich habe, glaube ich, so seit ich 18 bin, sowas wie eine Diagnose Depression und habe, glaube ich, davor angefangen, mich auch damit schon zu identifizieren. Ja, es wurde nochmal, also ich weiß nicht, ich kann mich auch nicht so konkret erinnern, dass es war bestimmt mal anders, aber irgendwie seit so Jugend-Teenager-Zeit ist Niedergeschlagenheit und eben dann auch irgendwann halt einfach diesen Begriff anzunehmen als Depression eine Begleiterscheinung. Und eben genau, also ich habe auch insbesondere durch politische Arbeit irgendwie so die Beobachtung gemacht, dass viele Leute, die politische Arbeit machen, sehr depressiv sind oder die depressiv sein können oder sich aufarbeiten oder irgendwie anders abgefuckt sind. Oder also genau, und das vielleicht auch proportional übermäßig so sein könnte als Leute, die vielleicht nicht politisch engagiert sind, aber was natürlich auch vielleicht streitbar sein könnte, wo wir ja, wir diskutieren könnten, ich weiß nicht.
Ich frage mich ein bisschen, wie rum das Ganze halt ist. Also ob es quasi das, ja, die Zustände kommen durch die politische Arbeit oder ob sie quasi durch die Gesellschaft kommen, also weil wir ja bei so Feminismus ganz gut finden.
Ja, doch.
Doch, ne? Mhm. Und da ist es halt schon so, finde ich, dass es oft... Also ich finde, Feminismus ist halt nichts, was ich einfach mache, weil ich ein Hobby gesucht habe. So, ne? Also, mir fallen jetzt nur Tennis spielen und Golf spielen ein, was vollkommen absurd
Cricket.
Ist, weil ich beides noch nie gemacht habe. Aber, also genau, das ist halt irgendwas, was ich mache, auch aus einer Lebenssituation heraus. Und ich habe oft das Gefühl, dass ich auch in meinem Umfeld sehr viele begegne, denen es oft irgendwie richtig scheiße geht. Und dass aber quasi diese politische Arbeit auch ein Teil des Umgangs damit ist und sein kann. Also ich habe das in beide Richtungen schon erlebt, als ich irgendwie Hochschulpolitik gemacht habe oder so, war das ein Aufarbeiten im Aufarbeiten und es war halt irgendwie, Politik hatte meistens nicht so richtig direkt was mit selbst zu tun, hatte ich für mich das Gefühl, und da war es oft ein viel Aufgaben übernehmen, viel Arbeit machen, wenig für sich selbst dabei rauskriegen. So. Das habe ich in anderer Arbeit, aber also anderer politischer Arbeit auch schon anders erlebt.
Ich habe also auch, also insbesondere bei dem Thema Feminismus, wenn ältere Texte dann gelesen werden und dann so rauskommt, ach, das war schon vor, was weiß ich, 100 Jahren Thema oder vor 200 Jahren Thema und das haben die da schon geschrieben und es hat sich bis jetzt nicht geändert und das finde ich dann auch so Erkenntnisse, die dazu führen, dass ich so ermatte. So irgendwie so, was kann ich denn noch tun, wenn diese 200 Jahre es nicht hinkriegen oder so. Und also genau, auch bei politischer Arbeit, als ich anfing, politische Arbeit zu machen, auch in hochschulpolitischen Kontexten, war es halt auch so, dass ich mir erstmal auch das so als Hobby gesehen habe oder so. Uns war mir voll wichtig und ich habe mir keine Arbeitszeiten gesetzt, ich habe es nicht so als Arbeit gesehen. Und dadurch habe ich im Grunde Tag und Nacht gearbeitet und irgendwelche Mails geschrieben oder irgendwelche Sachen organisiert und so weiter. Und als mir dann irgendwann klar wurde, dass das Arbeit eigentlich ist, die ich da mehr oder weniger unbezahlt mache, hat mich das nochmal mehr ermattet. Aber was meinst du mit, dass du es auch noch anders kennst aus hochschulpolitischer Arbeit oder so?
Nein, das ist jetzt für mich, also damals habe ich halt nicht explizit feministische Arbeit gemacht, sondern habe ich irgendwie tatsächlich so Hochschulgruppen und irgendwie, ich war vollkommen random im Senat. Das war super anstrengend, weil ich war recht unbeliebt und habe nicht dieses Taktieren nicht so gut drauf und bin eher so direkt in meinen Umgängen, das hat da nicht reingepasst. Und es war einfach anstrengend, ich habe mich dann nur aufgerieben und jetzt mache ich irgendwie so Politik, die, also mehr so autonome feministische Politik, die halt mehr mit mir zu tun hat. Und irgendwie, wo ich das Gefühl habe, ich mache nicht irgendwas, weil ich denke, das ist wichtig, dass das jemand macht. Also nur aus so einem Pflichtgefühl heraus, sondern tatsächlich oft auch Sachen, weil ich sie machen will, weil sie mir wichtig sind. Und das gibt mir mehr Kraft tatsächlich, als es zieht.
Ich habe auch irgendwann angefangen, eben so Projekte auszusortieren, wo ich mir dachte, okay, das ist voll wichtig, aber nur weil ich es jetzt mache und es dann vielleicht danach noch keiner macht, heißt es nicht, dass ich es machen muss, weil ich die Erkenntnis hatte, dass es keinen Sinn macht, dass ich mich aufarbeite. Deshalb habe ich mich dann versucht zu konzentrieren auf Sachen, wo ich dachte, so, das ist mir persönlich wichtig, über Projekte, die ich mich definiere oder die mir selbst persönlich sehr wichtig sind, die dann weiterzumachen, so, weil es in meinen Kapazitäten steht und nicht mich aufzuarbeiten und meine Depression zu befruchten und wachsen zu lassen. Oder noch mehr steigern zu lassen. Keine Ahnung, falls das möglich ist.
Aber weil du gerade gesagt hast, dass du dann so, gerade wenn du so alte feministische Texte liest, also verstehe ich auf jeden Fall, aber geht es dir denn manchmal auch so, dass es dir dann was gibt irgendwie oder dass es sich nur immer so runterzieht?
Ne, ich denke auch, es ist eine gute Gemeinsamkeit oder mit diesen älteren Feministinnen so einen längeren Kampf zu sehen. Also es ist ja sowas wie eine Kultur, eine feministische Kultur, der ein feministischer Kulturkampf und der eben sowas wie eine Geschichte hat und das ist ja so, also klar, das macht, glaube ich, eher bei Menschen sowas wie ein gutes Gefühl, wenn man sieht, dass die eigenen Kämpfe nicht neu sind und schon mal wenigstens von anderen Leuten aufgegriffen wurden oder schon mal da waren oder so und man nicht alleine dasteht.
Ja, mir ist es nämlich tatsächlich, mir ist so immer so alles, was so sich mit Historie beschäftigen und so, halt total wichtig, um eben genau das halt mal mehr auf dem Schirm zu haben. Und also manchmal haut es mich auch um, also wenn ich irgendwie, keine Ahnung, ich habe mal mich als ich mich mit irgendwie Hysterie beschäftigt habe, habe ich mich auch mit dem Konzept der sexuellen Falschbeschuldigerin gefunden und dann so Texte zu lesen von so, also das waren jetzt nicht von Feministinnen, aber so von so Typen, so Kriminologen von so 1914 Und dann im Zeitungsartikel aus dem Jahr 2013 ungefähr die gleichen Sätze zu lesen, das hat mich ein bisschen verstört, muss ich sagen.
Das kann ich nachvollziehen.
Und das trägt auch nicht zu meinem Wohlbefinden bei, wenn ich das Gefühl habe, okay, es sind so viele Kämpfe und die werden irgendwie voll oft abgewertet. Und ja.
Und besonders feministische Kämpfe gehen halt auch nicht in eine Richtung, sondern, also sondern so, was weiß ich, Abtreibung ist ja immer so ein schwankendes Thema und dann zum Beispiel, also als Thema, wo mir jetzt einfällt, ist, dass sich Gesetze mal in die Richtung ändern, mal in die Richtung und das kein fortlaufender Fortschritt aus meiner Perspektive ist.
Das, dem würde ich voll und ganz zustimmen.
Insbesondere bei Leuten, die halt politische Arbeit machen, ist halt auch, glaube ich, immer diese so eine Gratwanderung zwischen gesellschaftlicher Anpassung und irgendwie überleben zu müssen in einer Gesellschaft, die nicht so gefällt, durch ich muss Geld verdienen, um irgendwie mich ernähren zu können oder was auch immer, oder ich muss irgendwo in einem Bildungssystem oder was auch immer überleben, oder ich muss zur Schule gehen und irgendwie beispielsweise dann bei politischer Arbeit diese unbezahlte Freiraum, der aber nicht halt allein bestehen kann, meist in den meisten Fällen, weil eben der kein Geld bringt, sondern nur Arbeit und Freude, aber halt genau, also es halt noch zusätzliche Arbeit und Lebenskraft ist, die halt dazu kommt und man sich nicht konzentrieren kann auf die Sachen, die Mensch machen will, sondern eben noch die der gesellschaftliche konformere Alltag eben mit Teil sein muss, außer wenn du halt irgendwie, weiß nicht, aussteigst oder so, aber das weiß ich nicht so.
Ja, ist auf jeden Fall super schwierig, weil also so die Situation nicht mit dem Alltag in dieser Gesellschaft konfrontiert zu sein, ist halt eine sehr privilegierte. Und ich habe zum Beispiel, also habe das sehr oft sehr geschätzt, dass ich in der privilegierten Situation war mit meinem Studium und nicht nur einfach irgendein Studium, sondern eins, wo ich tatsächlich halt mein Studium anpassen kann auf das, wie es mir geht. Also, dass ich halt irgendeine Möglichkeit hatte, wenn es mir gut geht, halt kann ich halt auch so viel arbeiten, wie es gerade geht. Wenn es mir schlecht geht, dann konnte ich halt auch einfach mal wochenlang im Bett liegen bleiben und das hat mir aber nicht irgendwas versaut tatsächlich und das ist halt eine total seltene Möglichkeit und hat mir aber sehr viel ermöglicht, was sonst irgendwie. Also so konnte ich auch zum Beispiel für mich leichter diesen Psychiatrisierungen entkommen, weil ich halt irgendwie die Möglichkeit hatte, selbstbestimmt Sachen zu entscheiden. Und wenn einer aber arbeiten gehen muss nebenbei, ne? Oder irgendwie, also mehr arbeiten gehen muss, dann ist das halt alles nicht mehr so einfach. Das Essen und so.
Ja. Das Kochen. Wollen wir, das wäre das nächste das Hashtag-Ding, oder?
Das Hashtag-Ding, ja. Ja. Genau, vor, also, was ja auch jetzt so ein bisschen aktuell ist, ist, dass es halt vor einigen Tagen, oder? Auf Twitter der Hashtag NotJustSad gibt und wir können ja vielleicht erstmal sagen, wie wir darauf so reagiert haben, oder, ja.
Ja, das können wir tun. Das können wir tun.
Oder worum es dabei geht, vielleicht.
Genau, bei NotJustSad geht es darum, gegenzuschreiben, glaube ich, gegen insbesondere Dinge, die Leute, die depressiv sind oder Depressionen haben oder sowas, öfters hören. So dass irgendwie, was weiß ich, dass es irgendwie nicht angenommen wird, was sie halt für sich angenommen haben, dass sie depressiv sind oder so. Und was wo sie eben Erlebnisse aufschreiben von wegen. Genau, also ich weiß nicht genau, weil ich habe genau, das hatte ich ja vorhin schon im Vorgespräch erwähnt, als das in meiner Timeline bei Twitter aufgetaucht ist, hat mich das eher so ein bisschen runtergezogen, weil insbesondere so feministische, queerfeministische Leute das vor ein paar Tagen ganz viel verwendet haben Und ich twitter eher nutze, um Leuten zu folgen und teilzuhaben an ihrem Leben. Aber wenn dann so eine Flut kommt von, okay, Depression, Depression, Depression von unterschiedlichen Leuten, das konnte ich irgendwie nicht so ertragen. Und genau, ich habe dem dann irgendwie nicht gefolgt und war froh, dass das irgendwie dann doch schnell wieder vorbei ging oder jetzt halt zumindest gerade im Moment vorbei ist.
Ja, ich habe dem Hashtag auch nicht sehr intensiv gefolgt, aber auch tatsächlich bei mir mehr so aus dem Gefühl von Ärger heraus, tatsächlich. Ich glaube, ich mag einfach dieses Not Just Sad schon in der Formulierung nicht. Also ich weiß, worum es geht. Also ich verstehe so dieses Ding von genau eben gegen diese gesellschaftliche Nichtanerkennung anzukämpfen. Also zu sagen, es ist halt nicht einfach nur so ein bisschen mit kneif mal die Pobacken zusammen und steh auf und so. Es ist halt einfach nicht getan, sondern das ist halt irgendwie mehr und ist nicht mit steh einfach auf und mach trotzdem weiter. Das funktioniert halt nicht. Und dass es daher wichtig ist, irgendwie so zu sagen, ja, das funktioniert halt nicht. Und gleichzeitig ist in diesem Not Just Sad, dann habe ich mich sofort gefragt, was ist ein Just Sad? Mhm. Also wer definiert, was Just Sad ist? Und wer sagt dann kommt man ganz schnell nämlich wieder in diese diagnostischen Kriterien rein. Dann gibt es Kriterien, die festlegen, wann du nämlich nicht nur Just Sad, sondern also wann du depressiv bist und wann du halt nur Just Sad bist. Mhm. Und das finde ich halt irgendwie schwierig, weil so eine Hierarchisierung von Leiden und Zuständen macht. Also so, wer sagt denn, dass einfach traurig sein nicht für mich vielleicht auch mal schlimmer sein kann, als irgendwie tatsächlich in so einem krassen Zustand von dem, was wir vorhin unter Depression definiert haben, zu verfallen. Also das ist so, und ich glaube, mir sind einfach viele, viele Tweets in kurzer Zeit entgegengesprungen, die das halt so ein bisschen so gemacht haben und dann dachte ich aber gleichzeitig, ja, da sprechen Menschen gerade über ihre Erfahrungen und dass es ihnen scheiße geht und irgendwie regt mich das auf und macht mich das ein bisschen wütend tatsächlich auch. Und dann wusste ich aber nicht, wie ich das machen soll, ohne irgendwie Leuten krass vom Kopf zu stoßen. Und dann hatte ich gerade keine Kraft, Leute vom Kopf zu stoßen, weil ich dann zurück vor den Kopf geschossen werde. Und dann habe ich dazu einfach gar nichts gesagt, sondern Twitter ausgemacht.
Ich kann mir auch vorstellen, dass anderen Leuten das vielleicht auch ähnlich ging, die sich aber trotzdem beteiligt haben, weil ja dieses irgendwie zusammen über Depressionen sprechen ja auch vielleicht was bringen kann oder irgendwie so Gemeinsamkeiten irgendwie, ja, sich nicht alleine fühlen oder so, ja auch ein Faktor sein kann. Aber, ja, ich kann das nachvollziehen, dass das einfach die Hierarchie da auch noch zwischen Traurigkeit und Depression und was ist schlimmer und was ist vertretbarer oder besser.
Und was verdient Anerkennung? Mhm. Also so. Also ich fand auch ganz spannend, so ein paar Sachen habe ich verfolgt, wo dann irgendwie auch darüber diskutiert wird, ja, es wird halt nicht einfach anerkannt, wenn ich sage, mein Leben ist scheiße oder diese Welt ist scheiße und deswegen geht halt einfach gerade nicht. Das braucht halt irgendwie so eine Anerkennungsinstanz. Und ich finde das aber aus so meiner feministischen Perspektive, finde ich es immer doof, so eine obere Anerkennungsdistanz haben zu müssen. Frag mich, wie wir das schaffen könnten, also so als Aktivistin oder Feministin, halt eben das mehr, also uns da gegenseitig genau eben dieses mit gemeinsam drüber sprechen und mehr supporten zu können, ohne diese Hierarchisierung. Ich wiederhole mich ganz oft.
Ja, na klar, also vielleicht wenn eben mehr Leute, die darüber sprechen, denen es irgendwie bewusst ist, dass es halt woher Wörter kommen oder mit welchen psychiatrischen Systemen die zu tun haben. Eine Möglichkeit wäre, wenn die höchste Matriarchin des Kollektivs, des jeweiligen feministischen Kollektivs, in Absprache mit den feministischen Kollektivistinnen zum Beispiel halt dann das anerkennen würde und dann wäre die Hierarchie nicht so hoch. Aber das ist eigentlich Quatsch, was ich gerade erzählt habe.
Wegen der Borg.
Ah, oh, wegen der Borg, oh, Star Trek.
Ja, einmal kurz zu Star Trek. Ich habe mich gerade gedacht, ob Borg Bock werden nicht depressiv, oder?
Sie, außer wenn sie halt vom vom Kollektiv getrennt werden. Mhm. Und dann fühlen sie sich einsam und alleine.
Ja, ach.
Aber wenn sie halt im Borg-Kollektiv sind, dann sind sie höchstens in den Folgen, in denen sie sich an ihr früheres Leben erinnern, traurig, weil sie merken, dass sie assimiliert wurden und das wohl teilweise ein ziemlich schmerzhafter Prozess ist.
Ja. Kann ich mir vorstellen. Mhm. Aber ich finde auch da ist ja so ein bisschen was drin, um jetzt wieder den Bogen zurückzukriegen, ist halt so dieses abgetrennt vom Kollektiv sein. Mhm. Ist ja so ganz oft, finde ich, ist halt auch diese, sind diese ganzen Gefühle von Niedergeschlagenheit und nichts weitermachen, sondern da kommt halt auch so mit dieses abgetrennt von anderen Menschen, also für mich ist es so oft so, dieses abgetrennt von anderen Menschen zu fühlen, auch wenn ich weiß, dass da irgendwie ganz viele tolle, zum Beispiel ganz viele tolle Feministinnen um mich drumherum sind und trotzdem ist es dann so alles so hinter so einem Nebel. Mhm.
Aber hilft dir dann trotzdem soziale Eingebundenheit in irgendeiner Form? Oder ist es eher...
Manchmal schon. Mhm. Manchmal schon. Manchmal ist es ganz gut, da einfach nicht so dem nicht so nachzugeben, weil ich da mich ganz schnell drin verliere, habe ich auch das Gefühl. Das ist schon auch so ein wohliger Mantel. Mhm. Ich kenne das noch so von früher. Oder wenn ich dann noch so Fotos von mir gemacht habe in so schwarzer Kleidung, wie ich so zusammengekauert auf dem Bett sitze, da habe ich immer so Selfies gemacht damals. 16. Fast überhaupt nicht Stereotyp. Lala.
Ja, so also ähnlich hat sie auch.
Gut. Mhm. Ja, und das, also. Das ist ja schon auch ein Stück weit Identität, die da drin steckt, so, und, ja, keine Ahnung, jetzt habe ich meinen Faden verloren, aber so, ja, das ist halt schon was sehr Vertrautes und Kuscheliges irgendwie auch, dieses depressive Gefühl. Und sich da so reinfallen lassen, ist manchmal sehr verführerisch.
Ja, sicher. Also, Depression kann ja als irgendwie sowas kenne ich. Ich kenne diese Muster und dann kann ich denen nachgeben und irgendwie sagen so, okay, ich gehe zum Beispiel irgendwo nicht hin, weil da habe ich Angst vor und dann gehe ich lieber in mein Bett und vergrabe mich und mache das Handy aus und dann ist alles gut und ich kriege nichts von der Außenwelt mit und alles ist okay. Und schlafen. Schlafen als Verdrängung. Und genau, aus Prägung von Depressionen.
Aber ist es dann gut?
Nein.
Okay.
Meistens ist es nicht gut. Also in den allermeisten Fällen ist es, also für mich persönlich nicht gut. Ja. Ich habe auch mal gelesen letztens, dass zu viel Schlafen depressiv macht auch, noch zusätzlich. Das ist also eine verstärkende Spirale sein kann. Dann noch in den Alltag zu verschlafen und dann nochmal dadurch depressiv zu sein. Wo du gerade sagst, dass mit dem, als du 16 warst und so, mit den Selfies und so. Also genau so was Ähnliches hatte ich auch. Aber was ich vor allem hatte, war, dass ich zu der Zeit irgendwie so mein halbes Leben im Internet verbracht habe. Und das aber auch eine Taktik war, um damit irgendwie klarer zu kommen und nicht so alleine zu sein und mich da zu vergraben und zurückzuziehen, aber halt auch irgendwie dann auch in dieses Muster des Internets zurückzufallen und so ein Leben außerhalb des Computers nicht zu erleben.
Ich war auch viel im Internet, aber ich war im Harry Potter Forum und hab als Verdrängungsmechanismus Arithmantikkurse genommen und so.
Ah, ja.
Professor Lupin.
Ich war mit 13 im Harry Potter Chat.
Im Chat
warst du da auch?
Ja. Ja, und ich war tatsächlich schon früh in so einem Selbsthilfeforum. Da ging es ja nicht um Depressionen, sondern um Selbstverletzung. Und das war so, ja, das hat halt gepasst. Das ist auch immer so praktisch, weil es war so greifbar. Man konnte halt immer sagen, also für mich selber konnte ich sagen, hier, guck mal, also habe ich jetzt nicht vor anderen gemacht, aber sondern für mich so irgendwie, hier, guck mal, das ist voll serious. Und dann konnte ich das so ein bisschen ernst nehmen, dass es mir nicht so gut geht. Meistens halt doch nicht, aber so von der Idee her war das, ging das. Genau, und da war ich dann auch viel aktiv. Und das war aber auch so eine interessante Kultur, fand ich, die in diesem Forum war.
Aber das klingt auch so ein bisschen dann auch nach dieser Hierarchie, so von wegen, dass du, dass die Gemeinschaft in diesem Forum dir dann auch die Rückmeldung gegeben hat, dass es serious war oder dass du dich vorhin ja, ja. so präsentiert hast, dass es und dann.
Ja, genau. Also ich finde auch vieles, was da so passiert, ist sehr, also sehr kritisch oder auch schwierig mit umzugehen, weil es halt auch ganz klar nach so Maßstäben läuft und mir auch nicht geholfen hat, so dieses abzubauen von es ist nur ernst, wenn es halt auch wirklich, wirklich sichtbar ist. So, ich glaube, das ist bei so irgendwie allem, was im Kopf ist, immer sehr schwierig, das auch ernst zu nehmen. Und hast du dich denn im Internet dann viel über Depressionen ausgetauscht, oder?
Nö, ich glaube nicht. Ich glaube, das war nicht der Ort, sondern eher, dass Freundinnen und in anderer Form Gleichgesinnte finden. Mhm. Also auch eher dann über so Szenen, so Metal-Gothic-Zeugs. Und genau. Also genau, und da, ich hatte damals auch diesen, ich hatte es ja auch nochmal erzählt, diesen Depri-Hits-Musikordner auf meinem PC, den ich dann immer gehört habe. Und da waren dann, was weiß ich, so irgendwie Gothic-Lieder oder irgendwie, was weiß ich, I just died in your arms tonight und irgendwie so Schmalzniges oder was auch immer oder ja. Aber auf jeden Fall irgendwas nicht besonders lebensbejahendes oder weltschmerziges auf jeden Fall. Ja, weltschmerzig.
Ja, ich hab dir auch schon erzählt, ich hatte auch so einen Ordner, Sternchen, Tee, Sternchen, für Trigger. Das war meine Bezeichnung für den Depri-Ordner. Fand's ein bisschen witzig. Genau, da waren auch ganz alles Mögliche drin, was bloß nicht yay, die Welt ist schön, gesagt hat. Und dann alles nur so. Die Welt ist wirklich, wirklich scheiße. Und das ist so witzig, wenn ich heute irgendwas von diesen Liedern höre, dann bäm, bin ich voll wieder drin in diesem Gefühl. Ja, in diesem, ach ja, irgendwas hatte diese Zeit auch. Und das finde ich so ein bisschen komisch, weil es ging mir nicht sonderlich gut. Und ich finde es dann interessant, dass das so ein bisschen so eine Romantisierung passiert bei mir, dieses Zustands.
Ja, ich glaube, ich kann das trotzdem aber nachvollziehen, wobei das mit diesen Liedern, glaube ich, nicht ganz so bei mir ist, sondern momentan, wenn es mir irgendwie nicht so gut geht oder ich mich depressiv fühle oder so und ich sowas höre, das ist, glaube ich, eher so, dass ich mir denke, so, oh nee, und eher versuche, was Positives oder Positiveres zu hören was, oder was Gechilltes, wie was weiß ich, Nina Simone oder irgendwas Bluesig-Jazziges oder irgendwie, keine Ahnung, so was so mich beruhigt, aber eher sowas, so ein bejahendes Element hat. Und tatsächlich höre ich dann eher so, was weiß ich, wie Deine Lakaien, also das war so meine erste Gothic-Zugangsband damals mit, ich war das 2001, war ich, also der Generator-Single, die hatte ich auf FIFA damals, auf Viva damals gesehen, auf dem Fernsehsender, da kam die Single. Und wenn ich sowas höre, ich dann eher, glaube ich, wenn es mir nicht ganz so schlecht geht. Und weil ich es teilweise halt immer noch gut finde.
Ja. Ich habe damit hab Bad to Sally angefangen in dem Bereich. Narben natürlich fand ich ganz großartig. Mache ich eher nicht mehr so, tatsächlich. Aber ich höre sehr viele deprimierende Musik. Eigentlich höre ich auch nur deprimierende Musik, also ob es mir jetzt gut geht oder schlecht geht, ich höre immer nur deprimierende Musik. Ich finde es immer hart anstrengend. Also fröhliche Musik ist eine der anstrengendsten Sachen, die es gibt.
Naja, also mit fröhlich meinte ich jetzt, also ich meinte eher ja, also was, also wo ich was Bejahendes rausziehe und irgendwie so la la la.
Okay. Das hätte mir Angst gemacht.
Ja.
Nee, ich mag das schon tatsächlich. Ich habe immer noch so eine Playlist, die heißt Die Welt ist scheiße. Und dann habe ich eine, die heißt Broken Heart. Und dann habe ich eine, die heißt Feminist Riot. Aber genau, dann kann ich immer, wenn ich wütend bin oder wenn ich traurig bin, dann kann ich sogar nach dem, nach der Art des Traurigseins.
Du kategorisierst also auch deine Traurigkeit.
Erwischt.
Erst nur zwei, dann höre ich die.
Ja, da sind viele Lieder auf beiden Listen.
Und vielleicht auch Überschneidungen. Ja, dann ist es ja nicht so schlimm.
Voll erwischt, ey. Wir hatten hier immer so aufgeschrieben, dass wir auch auf jeden Fall noch über so Umgänge sprechen wollten, was wir ja gerade schon ein bisschen tun, tatsächlich. Mhm. Aber vielleicht,
ja,
weiß ich nicht, musst du nochmal konkret sagen, was dir zum Beispiel hilft, wenn es dir so geht, dich depressiv fühlst, depressiv bist.
Also momentan hilft mir zum Beispiel nicht, dass es so dunkel ist. Und das ist tatsächlich so, dass ich irgendwie das Gefühl habe, depressiver zu werden wieder, weil es so früh dunkel ist irgendwie und so wenig Sonne und es ist immer so Nacht und es lädt zum Schlafen ein. Das lädt dann für ungute Muster für mich ein. Aber ansonsten hilft mir momentan eher wieder sowas wie einen Tagesablauf, einen Wochentagesablauf zu haben, Verpflichtungen. Ich lege mir zum Beispiel auch gerne Arzttermine oder sowas, wenn ich sowas habe, um 8 Uhr morgens, damit ich eben dann da bin und dann, was weiß ich, um 9 oder 10 dann wieder rauskomme und dann der ganze Tag vor mir ist. Und dann ist halt die Gefahr, okay, dann sage ich, ich lege mich nicht mehr schlafen. Oder halt, ich beginne den Tag und es ist super und ich habe voll viel Zeit, den Tag für tolle Sachen zu nutzen und dann bin ich abends müde und kann früh schlafen gehen und habe ein gutes Gefühl. Oder ich verkack's halt und gehe halt dann nach dem Arzttermin nochmal schlafen. Wache halt nachmittags auf und der ganze Rhythmus ist wieder im Arsch. Mhm. Ansonsten hat es mir geholfen, auch wieder Sport anzufangen und also so ganz typische Sachen halt irgendwie Tagesablauf, Sport, irgendwie Kickboxen zu machen. Und das regelmäßig zu machen, das auch momentan wieder ein bisschen eingeknickt ist, aber was mir persönlich ganz, ganz gut tat, so, auch weil es irgendwie eine Frauen- und Transgruppe ist und das dann auch wieder eine andere Komponente mit sich bringt, die so schön ist.
Ich kenne das mit dem Tagesablauf auch ganz gut. Mhm. Ich war auch ganz geschockt, als ich irgendwie vor einiger Zeit das erste Mal wieder in der Situation war, dass länger als mal einen Tag wieder so Dauerzustand wurde von ich komme nicht aus dem Bett und es hat mich richtig fertig gemacht, weil ich dachte so, ja, es ist super anstrengend, dann aus dem Bett zu sein, ich bin dann abends richtig durch, aber irgendwie fühlt sich im Bett bleiben auch auf jeden Fall katastrophal an. Mhm. Und dann habe ich mir so Weckdienste organisiert, also mich von Freundinnen wachklopfen oder wach anrufen oder morgens zum Tee verabreden und sowas. Das ist ganz schön, um halt auch noch sozialen Kontakt schon mal direkt zu haben. Wenn ich irgendwo in der Bibliothek verabredet bin, soziale Kontrolle funktioniert bei mir auch ziemlich gut. Mhm. So Disziplinierung, Kontrolldisziplinierung, bin ich ganz gut drin. Dann habe ich danach was geschafft, dann fühle ich mich gut. Mhm. Ist auch ganz schön kapitalistisch, aber ich glaube, das ist nicht so leicht, sich dem zu entziehen.
Funktionieren in einem kapitalistischen System kann gute Rückmeldungen geben.
Ja. Ich suche mir darüber auch meine Bestätigung.
Naja.
Ja. Mit Sport tatsächlich ist bei mir anders, aber ich weiß auch gerade nicht, ob ich so irgendwie tatsächlich mich als depressiv bezeichnen würde. Ich eher an diesem Begriff hake, aber auch, glaube ich, einfach, weil ich sagen würde, es ist gerade viel Scheiße und es geht viel Scheiße vor und es geht passiert viel, viel Chaos in meinem Kopf und es geht mir einfach nicht gut. Und da mache ich das mit dem Sport zum Beispiel gar nicht mehr. Ich höre das immer auf. Für mich setzt Sport immer so eine gewisse Grundbasis an Wohlfühlen mit Körper und mir und der Welt voraus. Mit der Welt bin ich nie zufrieden. Ja, aber so eine Grundbasis braucht es, um Sport machen zu können tatsächlich. Und deswegen, Sport mache ich nicht. Was ich mache, ich versuche, und ganz, ganz großes Kind, ich versuche das mit der Ernährung. Mhm. Ich bin da richtig crappy drin, aber dann versuche ich mich morgens mal zum Tee oder zum Frühstücken. Und ich frühstücke sonst nicht und das schadet mir auch, glaube ich, meistens nicht. Aber wenn es mir so richtig scheiße geht, versuche ich sowas wie Frühstücken.
Mhm. Und so ausgewogen dich zu ernähren und sowas, oder?
Ja, das klappt nicht, aber dann sage ich mir, ich gehe dann auch, mach dann auch so Dinge wie, jetzt musst du Vitamine zu dir nehmen und dann esse ich eine Orange. Und das ist alles vollkommen unabhängig davon, ob ich das will oder nicht, sondern ich entscheide, Vitamine notwendig ist Piet. Das ist genauso wie mit diesem komischen Vitamin D3-Zeug. Dann gucke ich mal, wenn die Sonne scheint, ich gehe immer nicht so viel raus. Dann sage ich, so 15 Minuten in die Sonne, Vitamin D3 tanken.
Aber die Hände müssen sichtbar sein, nicht in den Hosentaschen und das Gesicht.
Ja, die Arme ist voll gut, wenn man die Arme hochkrempelt, dann nämlich. Ganz voll viel aufnehmen.
Cool. Ja, auch, also genau, auch diese Sozialkomponente, da ist, glaube ich, gut, auch irgendwie sowas wie eine wohltuende WG zu haben, wo Leute drin sind, die einem so ein bisschen zu so einem Glück verhelfen oder sowas. Also im Sinne von, ich schließe mich nicht ein, sondern Leute fragen mal, ob sie mit mir was machen wollen oder irgendwie. Oder irgendwie so interagieren. Und es ist so möglich, einen sozialen Kontakt zu haben, ohne mit ihnen irgendwas ausmachen zu müssen oder so, wenn man mit Leuten zusammen wohnt. So habe ich diese Vorstellung zumindest.
Ja, ich finde das idealisiert. Ich habe diese Erfahrung tatsächlich einfach noch nicht so gemacht. Aber es ist für mich halt auch okay, ich finde, wenn es mir scheiße geht, finde ich andere Leute nah und so finde ich auch immer voll kompliziert, weil dann kriegen die ja mit, wie es mir geht. Finde ich voll anstrengend. Und wenn ich sie jetzt gar nicht so genau kenne. Und in der WG kenne ich es auch oft, dass es halt allen auch oft scheiße geht. Und dann haben die einen irgendwie gerade krasse Prüfungsphase, andere haben Stress auf der Arbeit. Und dann ist so, okay, wer wird jetzt von wem betüttelt? Ich glaube, das ist halt so ganz oft so ein Problem, dass halt irgendwie es vielen oft gleichzeitig schlecht geht und dann das so, ich weiß nicht, manchmal nicht so gut funktioniert, da so cool aufeinander Acht zu geben. Oder vielleicht, ich finde es ja auch gar nicht so schlimm tatsächlich, muss da nicht so, finde dann, versuch dann mit diesen pragmatischen Dingen wie, lass uns morgens einen Tee trinken.
Ja, okay, vielleicht kann sich dann auch dadurch verstärken, wenn Leute sich dann auch besonders zurücknehmen, um auf andere Rücksicht zu nehmen oder sowas, aber ich glaube schon, diese idealisierte Vorstellung, die da voll gut gegen Depressionen hilft.
Ich bin ja mal rausgeflogen aus einer WG.
Ja, wegen Depressionen. Echt? Warum?
Na, weil es mir nicht gut ging, ich damals auch nicht so ganz gut darüber kommunizieren konnte. Ich wusste damals für mich persönlich relativ genau, woran es lag, aber es war so, es ging mir halt ziemlich lange, also was heißt ziemlich lange, irgendwie länger scheiße und irgendwie habe ich dann mal so ein paar Sachen nicht so richtig auf die Kette gekriegt, wie Abwasch oder so, wobei jetzt auch nicht so, also ich habe das irgendwie schon auch gemacht und habe auch nicht besonders viel Dreck gemacht und so, aber dann habe ich mich immer nur noch in meinem Zimmer versteckt und dann haben wir überhaupt nicht mehr miteinander kommuniziert und dann habe ich mich immer gar nicht mehr aus meinem Zimmer rausgetraut, weil ich dann Angst hatte, meiner Mitbewohnerin zu begegnen. Ja, und das war irgendwie so blöd, weil sich das auch so hochgeschaukelt hat. Das ist dann so. Und dann habe ich mir auch immer schon gar nichts mehr gekocht in der Küche, weil
Angst vor Leuten.
Ja, weil ich dann Angst hatte, irgendwas wieder falsch gemacht zu haben und das hat so gerade in das Gefühl reingebracht. Und dann war so irgendwie habe ich irgendwann selber gesagt, ich suche mir was Neues, also halt quasi, aber davor hat sie das irgendwie mal angesprochen, so in der Form. Dass das irgendwie so nicht okay ist, was ich irgendwie. Was aber auch damit zu tun hat, dass es uns halt beiden scheiße ging, ne? So und ja. Aber das war irgendwie so ein bisschen. Dann hat sie mich irgendwann auch nochmal angesprochen, im Sinne von, wäre ja mal gut, wenn ich mal bald gucken würde. Okay, dankeschön. Habe ich gebraucht.
Aber dann war es ja vielleicht gut, dass du dann eine andere irgendwo anders hingezogen bist und du vielleicht ein freundlicheres Umfeld bekommen hast.
Ja.
Mein Gott.
Die Welt ist scheiße. Ich sage immer, das Patriarchat ist scheiße, aber ich wollte es jetzt noch mal mehr verallgemeinern. Weil es nicht so passt.
Ja, aber das Patriarchat macht ja auch Depressionen.
Ja, ne? Ja. Das geht immer. Das geht immer.
Ja. Ich habe mir nochmal Star Trek aufgeschrieben, aber ich weiß nicht, ob du noch was anderes hast, das wir vielleicht vorher besprechen wollen.
Ja, ich hatte mir jetzt unterwegs, also während wir gesprochen haben, noch sowas eingefallen. Aber es ist jetzt so chaotisch, weil es nicht so ganz reinpasst. Was mir auch im Zusammenhang mit dieser Not Just Z-Debatte nochmal klar geworden ist, halt so dieser Zwiespalt zwischen anerkennen, dass es einfach auch nicht geht und gleichzeitig aber auch Verantwortung nicht abzusprechen. Also so im Sinne von irgendwie zu sehen, dass ich auch eine Verantwortung dafür habe, wie ich mit mir umgehe und dass das auch was wirken kann, also ohne dabei das halt so zu individualisieren und nur so das autonome Subjekt, das sich irgendwie immer selbst denken kann. Aber es ist halt so, ich habe halt oft, also ich habe auch in meinem Umfeld mit den Erfahrungen mit irgendwie Depressionen, habe ich auch oft Erfahrungen gemacht, dass halt sehr viel damit entschuldigt wurde. Also sehr viel Scheißverhalten einfach damit entschuldigt wurde. Mhm. So, wo ich sage, ja, okay, kriegst vielleicht gerade nichts hin, andere kriegen vielleicht gerade auch nichts hin. Und es ist trotzdem nicht okay, bestimmte Grenzen nicht zu respektieren oder irgendwie alle anderen grundlos anzuschreien oder so.
Ja.
Ja, das war jetzt so random in der Mitte, aber es war mir irgendwie noch so wichtig, weil es, finde ich, so eine schwierige Frage ist.
Das kann ich, was ich noch dazu sagen, ja, das kannst du nachvollziehen. Also ich kann zum Beispiel nachvollziehen, bei politischen Zusammenhängen, so die Sache, wenn dann andere Leute irgendwas nicht auf die Reihe kriegen und das machen sollten, wenn ich irgendwas auf die Reihe kriege, dass ich dann auch wütend oder so irgendwie werde, wenn ich so denke, okay, mir geht's auch scheiße und ich krieg's auf die Reihe und du nicht. Aber das ist natürlich auch eigentlich, weiß nicht, irgendwie unfair oder so, aber dieses Gefühl kann halt entstehen.
Ja, und das Fiese, dass in Zusammenhängen, also gerade in so Polit-Zusammenhängen und so feministischen Zusammenhängen oft nicht so viele sind.
Ja.
Und es dann halt immer so ist, wenn irgendwie eine oder zwei sich rausziehen, dann ist halt, bleibt halt für die anderen oft mehr Arbeit und dann ist es so, damit konfrontiert zu sein, jetzt nochmal quasi ein Stück mehr Arbeit zu stemmen, wenn es halt gerade sowieso schon nicht so gut ist. Und ich glaube, das macht es halt so dann auch so ein krasses Aushandlungsding, weil manche können halt auch voll gut sagen, klappt gerade nicht. Und anderen fällt das halt voll schwer. Und irgendwie manche haben halt auch so ein sehr großes, blödes Pflichtbewusstsein, wie ich das bei mir nennen würde. Ja. Und also ich finde das schon einen wichtigen Aspekt, darüber auch zu sprechen, wie man das gut aushandeln kann, dass halt nicht nur Raum für diejenigen ist, die am lautesten und am sichtbarsten ihr Leid zutage bringen können, sondern auch für diejenigen, die das halt vielleicht nicht so gut oder so laut kommunizieren können.
Ja. Das ist halt wahrscheinlich einfach immer in jeder Gruppe wieder eine neue Aushandlung zwischen den Beteiligten. Okay. Dann reden wir noch kurz über
Star Trek. Einfach so, weil wir immer über Star Trek reden.
Ja, das schaffen wir bestimmt in allen Podcasts, die wir
hier irgendwas rausgeben.
Genau, in Staffel 7 von, also ich weiß jetzt nicht genau, Folge ausnahmsweise nicht, Staffel 7 von Deep Space Nine. Dort gibt es eine Folge, in der Nork ein Bein verliert in einer Auseinandersetzung im Krieg zwischen der Föderation und den Dominion. Und der kommt dann wieder zurück und wird empfangen von seiner Familie und den Leuten, den was nicht, höherem Staff von Deep Space Nine. Weil sie, insbesondere weil sie halt wissen, dass er sein Bein verloren hat, freudig empfangen wollen, dass sie ihm eine gute Rückmeldung geben wollen. Aber Nock ist halt total niedergeschlagen und will eigentlich gar nichts mit Leuten zu tun haben und hört nur dauernd ein bestimmtes Lied, Tag und Nacht, um eben das so verarbeiten zu können. Und zieht sich auch total zurück und letztendlich findet er durch die fiktive Welt des Holoraums, in der eine Zeit lang lebt, um sich so um dort Geld zu verdienen und so sich so eine Auszeit zu nehmen, um über Sachen sich klar zu werden oder irgendwie irgendwie überhaupt wieder einen Willen zu bekommen, zu leben. Genau, kriegt er das eben durch die fiktive Welt des Holoraums. Und also diese Folge, genau, ich hatte ja auch darüber getweetet, ist fand ich sehr traurig und genau, ich habe da auch geweint, weil es so, weil ich mich damit auch so identifizieren konnte mit wie stark irgendwie Depressionen sein können, wie die Leben verändern kann, also wie solche Gefühle Leben verändern kann und auch in von Moment zu Moment eben Situationen verändern können, die dazu führen können, dass eben alles scheiße ist. Obwohl vorher noch vielleicht eigentlich ein ganz okayer oder guter Moment war.
Ja, ich habe die Folge nicht mehr ganz so gut im Kopf, aber es ist halt so auch, also ich finde halt auch so spannend, wie damit so irgendwie die Reaktion auf Verlust thematisiert wird. So, also und irgendwie auf Verletzung. So, dass das halt einfach viel macht, verletzt zu werden. Mhm. So, und dann aber auch so, wie die anderen, also so Umgänge, andere dann immer ganz schnell besorgt waren und dann, wenn ich mich richtig erinnere, war dieses Holodeck dann auch für viele voll das Problem, dass es so eine Holodeck-Fokussierung gab, weil man darf ja sich nicht, also so wie, man darf sich nicht ins Internet flüchten, man darf ganz viel nicht machen, so, und eigentlich war das ja sein sehr eigener Umgang damit, so.
Ja, genau, es haben mehrere Leute dafür argumentiert, dass man ihn da rausholen sollte aus dem Holodeck oder dass es irgendwie abgeschaltet werden sollte, aber sie haben dann halt also mit dem, genau, es gibt so ein Hologramm, das heißt Vic, das ist so ein Sänger und der hat halt auch ihm dieses Lied gesungen und mit dem hat er Zeit verbracht und bei ihm hat er gewohnt und letztendlich hat halt Vic ihn so ein bisschen halt dazu gezwungen, wieder zurück in die Realität zu gehen, indem er sich selbst und das Programm abgeschaltet hat und gesagt hat, nee, jetzt warst du genug da, jetzt musst du auch wieder zurück. So ein bisschen aggressive Selbsthilfe, sehr Hilfe zur Selbsthilfe.
Ja. Ja. Ich finde das tatsächlich auch okay. Also ich weiß nicht, ob es so, also immer so cool ist, weil ich denke immer, Leute sollen selber entscheiden, was sie wollen und nicht. Aber ich glaube auch, dass es manchmal durchaus eben genau der Support sein kann, zu sagen, so hier, also so in anderer Form kenne ich das auch so, zum Beispiel, ich fange dich jetzt einfach nicht mehr die ganze Zeit auf und dadurch lernst du vielleicht auch wieder selber die Sachen hinzukriegen. Das ist immer so eine Gratwanderung, finde ich, weil es dann ganz oft als Verletzung und jemand stehen lassen und so ist, aber irgendwie auch sehr wichtig sein kann, um nicht so eine Entmündigung vorzunehmen. Ja.
Vielleicht am Anfang versuchen, einer Person nicht alles abzunehmen, sondern eher so zu schauen, okay, ich mache gerne Sachen für dich, aber ist das gut? Und inwiefern möchtest du dich dann zurückziehen oder so? Aber weiß ich nicht.
Ja.
Tja, das zu Star Trek noch.
Ja, da haben wir es auch voll ausgehandelt, auf jeden Fall mit dem wie unterstützen. Ja, nee, mehr zu Star Trek ist vielleicht jetzt ein bisschen konfus.
Ach, ist noch was?
Nein.
Ja, dann nicht. Nee. Nein. Okay, dann sind wir soweit am Ende. Und wer weiß, welches Thema wir beim nächsten Mal in Verbindung mit Star Trek besprechen werden oder auch nicht.
Vielleicht nehmen wir es beim nächsten Mal, machen wir so Star Trek und handeln daran alle anderen Themen ab.
Das können wir machen.
Oder wir machen es wieder wie jetzt. Wie auch immer, wir werden bestimmt wieder Star Trek Content geben.
Ja. Wir planen insgeheim schon vielleicht daran.
Vielleicht sehr geheim. Jetzt haben wir es auch offen gemacht. Okay.
Schneiden wir raus. Das war Folge 2 von Steintofu.
Wupp, wupp.